Wir fahren fort in diesem angefangenen Abschnitt. Hilflosigkeiten und Unwägbarkeiten. Wir haben A, die Verse 11 und 12 gelesen und kommen jetzt zu B, die Weisheit des Armen wird verachtet, die Verse 13 bis 18. Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen und sie kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenig Männer waren darin. Und wieder sie kam ein großer König und umzingelte sie und baute große Belagerungswerke wieder sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet, und seine Worte werden nicht gehört. Worte der Weisen in Ruhe gehört sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Narren. Weisheit ist besser als Kriegsgeräte, aber ein Sünder vernichtet viel Gutes. Die Geschichte, die Salomo hier einfliegt, es muss eine Begebenheit sein aus seinem Leben, wer weiß, vielleicht aus der Zeit der Richter, da geschahen ja alle solche Dinge. Ist eine Illustration der eben gemachten Aussage, dass nicht den Helden und nicht den Schnellen der Sieg gehört. Eine Übermacht, ein mächtiges Heer, ein großer König können diese Stadt wieder erwarten, nicht erobern, und es ist ein Armer, also ein Unterlegener, der den Sieg davonträgt. Diese kleine Stadt ist hier gewiss Platzhalter für die Menschheit. Und genau solches ist der Menschheit, dem einzelnen Menschen und der Menschheit widerfahren. Seit dem Sündenfall ist der Mensch wie ein von einem großen König belagerter, der die Stadt umstellt hat und geduldig wartet, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stadt ausgedurstet ist, und dann fällt ihm die Stadt kampflos wie eine Pflaume, eine reife Pflaume in den Mund. Kennt ihr dieses Buch von John Bunyan, Der Heilige Krieg? The Holy War, Der Heilige Krieg. Der Titel des Buches weckt keine guten Gedanken, weil Heiliger Krieg ist ein Wort, das wir so in den letzten Jahren viel gehört haben, in ganz unglücklichen und sogar abscheulichen Zusammenhang. Es hat auch nichts mit Kreuzzügen oder so etwas zu tun, sondern Der Heilige Krieg beschreibt den Menschen eben als eine Stadt. Eine Stadt, welche Diabolus verfallen ist. Diabolus und seinem Heer verfallen ist. Und dann wird beschrieben in großartiger Weise, wie dann Immanuel gesandt wird vom Erbauer der Stadt. Der Erbauer der Stadt heißt Shaddai. Und dann sendet er Immanuel, und Immanuel befreit dann die Stadt aus der Gewalt von Diabolus. Und ich nehme fast an, dass John Bunyan die Idee zu diesem Buch, diesem Abschnitt hier, entnommen hat. Ja, wir stehen unter der Macht eines großen Königs, der gekommen ist, der den Menschen belogen hat, verführt hat und seiner Macht unterworfen hat, Hebräer 2,14. Wir sind der Macht des Todes und damit auch der Todeserwartung und der Knechtschaft der Furcht unterworfen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und dieser arme Weise erinnert uns natürlich an den Herrn Jesus, von dem es heißt, dass er, der reich war, um unseretwillen arm wurde. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Und er kam, um durch seine Weisheit zu retten, zu befreien. Er ist Gottes Weisheit. Das Kreuz, sein Werk, die Predigt von seinem Werk ist Gottes Weisheit, wie 1. Korinther 1 sagt. Den Berufenen selbst, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus. Er ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Aber jetzt vernehmen wir etwas ganz Überraschendes. Wir denken doch, eine Stadt belagert von einem übermächtigen Feind. Der Untergang ist eine ausgemachte Sache, nur eine Frage der Zeit, wird wieder erwarten, befreit von einem weisen Mann, von jemandem, von dem man es nie erwartet hätte. Und es gar nicht begreifen kann, wie er das fertigbrachte. Und dann heißt es, aber des Weisen wurde nicht gedacht. Dieses armen Mannes. Kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. 1. Korinther 1, 18. Es wird nicht gehört. Die Menschen wenden die Ohren lieber von der Wahrheit weg zu den Fabeln. 2. Timotheus 4, 4. Dabei sind die Worte der Weisen in Ruhe gehört, mehr wert als das Geschrei der Herrscher. Die Herrscher haben Macht, die Herrscher können laut reden und die Herrscher können sogar Verstärker benutzen und alle Mittel der Propaganda einsetzen. Und doch sind die Worte der Weisen in Ruhe gehört, weit kräftiger und wirksamer. Und wie gut täten wir daran, auf nichts so sehr zu hören, ja allein darauf zu hören, auf die Worte der Weisen in Ruhe. Auf das Reden Gottes in Christus. Weisheit ist besser als Kriegsgeräte. Und dann steht hier ein Satz und der leitet über zum nächsten Abschnitt C. Weisheit in einer verkehrten und prekären Welt zu leben. Kapitel 10, die Verse 1 bis 11, aber eigentlich beginnt dieser Abschnitt schon mit 9, 18b. Aber lassen wir es so stehen, es wird hier der Übergang zum nächsten Abschnitt mit dieser Bemerkung hergestellt. Ein Sünder vernichtet viel Gutes. Ja, hier wird von einem Weisen geredet, das ist der Herr, unser Retter, der letzte Adam, der zweite Mensch. Und dann wird hier geredet von einem Sünder, der viel Gutes vernichtet. Und wovon Salomo im Folgenden spricht, das hängt zusammen mit einer Welt, die durch die Sünde Adams verdorben worden ist, eben verkehrt worden ist und die zudem ein prekärer Aufenthaltsort geworden ist. Dieser eine Sünder hat viel Gutes vernichtet, Adam mit seiner Sünde, die ganze Schöpfung zu einem solchen Ort gemacht. Die Welt ist seither verkehrt und prekär. Was bedeutet prekär? Verwendet man das Wort in Deutschland nicht so häufig? Eben.
Prekäre Situation.
Gell? Das ist so brenzlig, gefährlich. Nein, gefährlich eher, nicht hoffnungslos. Gefährlich und unstabil. Man weiß nicht, man traut der Sache nicht und befürchtet, die Ruhe oder die Ordnung bricht jeden Moment ein. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das hält. Ja, prekär. Nun, woher kommt das Wort prekär? Dieses schöne Fremdwort. Das soll ich nie verraten.
Praise for.
Und dann sind wir mit dem Latein buchstäblich am Ende. Ja, nein, es kommt nicht von prä. Der Schein trügt, ja. Ja, der Schein trügt. Nein, es kommt von präkare, beten. Und prekär heißt, da hilft nur noch beten. Ja, ist wirklich ein gutes Wort, wenn man das bedenkt. Da hilft nur noch beten. Also da ist alles so unsicher, ungewiss und wir können die Sicherheit nicht herstellen und gewährleisten. Und dann sagt man, eine Sache sei prekär und da hilft wirklich nur noch beten. Gott hat die Welt gut geschaffen, aber tote Fliegen haben sie stinkend gemacht. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Und das ist ja genau das, was beim Sündenfall passiert ist. Tote Fliegen, also etwas Unreines, und Sünde ist Unreinheit und damit auch Tod, tote Fliegen, machen das Öl des Salbenmischers stinkend. Und je kostbarer etwas ist, desto größer die Tragödie, wenn es verdorben wird. Wenn tote Fliegen in einer Pfütze liegen, dann ist das uns ziemlich egal. Aber wenn eine tote Fliege in einer kostbaren Salbe ist, dann ist das nicht egal, weil die Salbe eben kostbar ist. Und weil der Mensch und weil die Schöpfung so kostbar ist, ist das eine solch unaussprechliche Tragödie, dass sie verdorben wurde. Wäre der Mensch nicht so kostbar, dann wäre es ja ziemlich egal, naja, macht nichts. Und darum leben wir in einer Welt, die ebenso ist, wie Salomo sie hier beschreibt, zürnende Herrscher im Vers 3 oder im Vers 4, oder Toren, die in Ehren sind, Vers 6, Torheit in Würden und auf hohem Ross, und die Edlen, die Weisen, sind Knechte, also alle Ordnungen sind auf den Kopf gestellt. Und zudem hat die Sünde unsere alltäglichen Beschäftigungen, diese Welt, unsicher gemacht, Verse 8 bis 11. Man gräbt eine Grube und kann hineinfallen, man bricht Steine, kann sich daran verletzen und eine Schlange kann einen beißen. Also die Welt ist wirklich prekär geworden. Ja, wer lehrt uns die Weisheit, in einer solchen Welt zu leben und durchzukommen? Also lesen wir diese 11 Verse. Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Des Weisen Herz ist nach seiner Rechten und des Toren Herz nach seiner Linken. Gerichtet ist da eingefügt. Und auch wenn der Tor auf dem Wege wandelt, fehlt ihm der Verstand und er sagt allen, er sei ein Tor. Wenn der Zorn des Herrschers wieder dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, gleich einem Irrtum, welcher von dem Machthaber ausgeht. Die Torheit wird in große Würden eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Rossen gesehen und Fürsten, die wie Knechte zu Fuß gingen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Wer eine Mauer einreißt, dem kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und er hat die Schneide nicht geschliffen, so muss er seine Kräfte mehr anstrengen. Aber die Weisheit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Es waren nur wenige Fliegen, oder Vers 1, nur ein wenig Torheit, welche aus all dem, was Gottes Weisheit und Liebe geschaffen hatte, diese Welt zu einer Welt der Sünde und des Todes machte. Und in dem Sinn hatte wenig Torheit des ersten Menschen mehr Gewicht als alle Weisheit Gottes, die er in der Schöpfung geoffenbart hatte. Dann steht etwas, das ist das Erste, was er sagt, als Anweisung gibt, ist zwar eine etwas verschlüsselte Anweisung, aber das gehört ja zur Art der Worte der Weisen. Es ist verschlungene Rede. Also er gibt hier eine Anweisung oder einen Hinweis, der ganz am Anfang steht, dort, wo wir uns die Frage stellen, ja, wie soll man in einer solchen Welt zurechtkommen? Und er sagt uns hier, worauf es zuerst ankommt beim Menschen, nicht auf deinen Verstand, sondern auf dein Herz. Das weisen Herz ist zu seiner Rechten. Der Tor, der hat sein Herz nur zu seiner Linken. Damit will er sagen, der Weise, der macht das Herz zur Hauptsache. Dass er zur Rechten ist, das ist die Hauptsache. Und der Tor sagt, ja, ist nicht so wichtig, wie es im Herzen aussieht, das merkt ja eh keiner. Hauptsache, ich bin schlau, ich bin gewitzt, ich bin poliert, oder ich bin schnell, ich bin stark und kann mich durchsetzen. Oder ich habe einen guten Ruf. Und wir sehen, dass der Herr in der Bergpredigt sagt, dass es darauf ankommt, dass wir ein reines Herz haben. Also das ist das Erste, was er über den Weisen sagt, es kommt auf sein Herz darauf an. Und das entspricht ganz dem, was Salomo im Buch der Sprüche sagt. Dort sagt er unter anderem, im Buch der Sprüche wird ja sehr viel über das Herz gesprochen, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Daran entscheidet sich dein ganzer Weg, dein ganzer Gang, wie dein Herz ist. Ist dein Herz böse, dann wird dein Weg böse sein. Und ist dein Herz richtig, ist dein Herz gut, dann wird dein Weg gut sein. Darum ist der Weise der, der das Herz zur Hauptsache macht. Der Tor macht es zur Nebensache. Behandelt das nur mit links, wie man heute sagen würde. Und dann im Vers 3 steht dann, dass es sich rächt, wenn man nicht sein Herz mehr als alles behütet. Im Vers 3, auch wenn der Tor auf dem Wege wandelt, der Tor mag den Weg der Weisen gehen, auch auf diesem Weg trippeln. Aber es fehlt ihm der Verstand. Und so sagt er allen, er sei ein Tor. Seine Torheit wird früher oder später offenbar. Dass er nur ein Schauspieler ist. Und wir haben im Neuen Testament viele Beispiele dafür. Ich lese dazu eine Parallelstelle, wo Paulus in 2. Timotheus 3 von Menschen redet, die nur den äußeren Schein der Gottseligkeit haben, nur die Form, aber nicht das entsprechende Herz und darum auch nicht die Kraft der Gottseligkeit. Und so heißt es von diesen Leuten, dass sie der Wahrheit widerstehen. 2. Timotheus 3, Vers 8. Sie widerstehen der Wahrheit. Und dann steht im Vers 9, sie werden aber nicht weiter fortschreiten, also sie kommen auf diesem Weg nicht eigentlich voran, sie erreichen auch das Ziel dieses Weges nicht, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Wir können ja vor den Menschen, können wir uns eine Zeit lang und ein Stück weit verstellen und niemand merkt es, aber vor Gott können wir das natürlich nicht und so wird Gott dafür sorgen, dass der Unverstand der Toren, auch wenn sie auf dem Weg wandeln, offenbar werden wird. Dann im Vers 4, der Zorn des Herrschers. In einer Welt der Sünde sind oft die Herrscher zornmütige Despoten. Und dann sind wir natürlich sehr versucht, und da ist auch Weisheit gefragt, ja, wie verhalten wir uns dann? Sind wir dann unserer Verpflichtung entledigt? Und hier sagt Salomo, auch wenn der Herrscher ein Zornmütiger ist, verlass deine Stelle nicht. Denk daran, was Gott gesagt hat über Regierung und über Unterordnung. Das gilt. Auch wenn der Herrscher ein zornmütiger Despot ist, natürlich immer unter Einschränkung, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Aber das sind Situationen, in die wir hineinkommen, in einer solchen Welt, die durch die Sünde verdorben worden ist. Und lass dich nicht dazu verleiten, wenn du siehst, die Torheit oder den Zorn oder die Narrheit der Herrscher, dass du denkst, du dürfest dann auch schimpfen und dich auflehnen und sagen, da mache ich nicht mit, da einer solchen Regierung zahle ich keine Steuern und so weiter, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Sondern bedenken, Gott hat auch diese Regierung eingesetzt, auf einen solchen Herrscher, auf den Thron gehoben, denn es ist keine Regierung als von Gott. Und darum verlasse der Weise seine Stelle nicht. Die Verse 5 bis 7 sprechen von einem großen Übel, wenn die Torheit in Würden ist. Und wenn wir denken, wie heute Torheit mit staatlichen Geldern finanziert und mit öffentlichen Ehren begrenzt wird, was gelehrt wird an staatlichen Institutionen, was gelehrt wird in der Pädagogik und in der Menschenkunde, in der Psychologie, es sind handfeste Torheiten. Aber sie sind in Ehren, in große Würden und wahre Geistesfürsten, weis und gottesfürchtige Menschen sind in Niedrigkeit. Soll uns das aufregen? Sollen wir dagegen protestieren, schimpfen oder denken, Gott habe einen Fehler gemacht? Nur der Tor wird darob bitter und ereifert sich und sündigt, aber es ist so, wie es im Vers 4 steht, Gelassenheit verhindert große Sünden. Gelassenheit, das heißt Bedenken, dass Gott auch das gefügt hat. Wir brauchen diesen Torheiten nicht zu glauben, wir brauchen sie nicht anzunehmen, wir brauchen uns diesen Torheiten nicht zu beugen, aber es ist nicht unsere Sache, den Gang der Welt und Dinge, die Gott gefügt hat, mit Gewalt ändern zu wollen. So gibt der Weise Gott die Ehre und wartet auf den Tag, an dem Gott alles ins Lot bringen wird. Gott wird an seinem Tag wieder alles an seinen Platz setzen. Psalm 75, Vers 7. Psalm 75, Vers 7. Gott ist Richter, diesen erniedrigt er, jenen erhöht er. Wenn er kommt, dann wird er die Hohen erniedrigen und die jetzt niedrig sind, erhöhen. Das wird Gott tun. Er wird es in seinem Eifer tun. Darum müssen wir uns nicht in dieser Sache ereifern. Dann Psalm 94, Vers 15, wunderbarer Satz, denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht. Psalm 94, Vers 15. Die Adzedek Jashub Mishpat. Das ist eine frohe Botschaft dem Gottesfürchtigen. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Dann diese Verse 8 bis 11. Die davon reden, wie unsicher unsere Welt ist. Und dass es eine unsichere Welt ist, das zeigt allein die Tatsache, dass man sich für und gegen alles versichern kann. Nun, ich habe vor einiger Zeit gehört, vielleicht stimmt es nicht mehr, das ändert ja manchmal ziemlich so statistische Fakten. Aber damals war es so, vor einigen Jahren noch, dass die Schweizer das bestversicherte Volk der Welt sind, die da wohnen, inmitten ihrer Berge und sich so sicher fühlen, fühlen sich offensichtlich doch nicht so sicher. Ja, es ist eine unsichere Welt und man beobachtet, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen, so übersetzt es die Elberfelder. Im Urtext steht eigentlich ganz schlicht, wer eine Grube gräbt, fällt hinein, steht einfach. Und man beobachtet das ja immer wieder. Da gräbt einer, arbeitet einer und stürzt ab. Als man die Karakorum-Straße von Pakistan nach Indien baute, glaube ich, die höchste dieserartige Straße der Welt, da sind Dutzende von Menschen abgestürzt und gestorben. Man beobachtet das. Und einer reißt eine Mauer ein und dann beißt ihn eine Schlange. Also es lauern Gefahren, wo man sie nie erwartet. Und dann bricht einer Stein und verletzt sich daran. Sprengt Steine und dann legt er die Sprengladung so ungeschickt, dass es Steinbrocken in alle Richtungen verspritzt und ihm auch am Kopf trifft. Nun, was sollen wir daraus schließen? Sollen wir daraus sagen, also in einer solchen Welt, weil es so unsicher ist, machen wir am besten nichts. Nein, wir sollen das tun, was in unserer Macht zu tun ist. Und wir sollen die Mittel gebrauchen, die uns Gott gegeben hat. Und wir sollen die Mittel auch geschickt einsetzen. Die Mittel ausnützen. Das steht im Vers 10. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und einer hat die Schneide nicht geschliffen, muss er seine Kräfte mehr anstrengen, dann bist du selber schuld. Sieh zu, dass du die Mittel, die Gott dir gegeben hat, auch richtig nützest. Schleife die Schneide und dann geht die Arbeit besser. Und Weisheit oder Geschicklichkeit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen. Es ist durchaus ein Vorteil, wenn du geschickt bist und nütze deine Geschicklichkeit. Aber denke daran, Vers 11, dass alle Geschicklichkeit und auch alle Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen, dir nichts mehr helfen, wenn die Schlange gebissen hat. Die beißt halt manchmal trotzdem. Wenn die Schlange beißt, dann nützt die Beschwörung nichts mehr. Also lernen wir hieraus wiederum, uns nicht gehen lassen im Fatalismus, das tun, was wir tun können, aber uns nicht überheben und denken, wir haben alles in der Hand, sondern bei allem doch wissen, Gott hat es in der Hand und ich muss ihm vertrauen und mich von ihm abhängig machen und sein Fügen und Schicken annehmen. Die Verse 12 bis 15, der Weise und der Tor. Die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Und der Tor macht viele Worte. Doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm wird, wer wird es ihm kundtun? Die Mühe des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht einmal nach der Stadt zu gehen weiß. Nun, wir haben oben im Vers 2 gesehen, dass man den Toren und den Weisen dadurch voneinander unterscheiden kann, oder an der Art unterscheiden kann, welche Aufmerksamkeit sie ihrem Herzen geben. Hier sehen wir, dass man sie auch daran erkennt, was aus ihren Herzen kommt und ihnen über die Lippen geht. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Matthäus 12, 24. Ist es 34? Gut, danke. Matthäus 12, 34. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Luther hat zwar gefunden, das sei unmöglich, so redet kein deutscher Mensch, dort in seiner Schrift vom Dolmetschen, und hat dann natürlich schöner, besser Deutsch übersetzt, was sprichwörtlich geworden ist, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Matthäus 12, 34. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Oder wovon es voll ist, davon geht der Mund über. Ja, die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut und die Lippen eines Toren verschlingen ihn. Nun, warum sind die Worte des Toren solche Worte? Vers 13, weil der Anfang seiner Worte verkehrt ist. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und darum ist das Ende seiner Rede schlimmer Unsinn. Der Weise hat es gelernt, Gott zu fürchten. Das ist der Anfang der Weisheit. Und die Gottesfurcht hat ihn gelehrt, erfüllt sein Herz und entsprechend sind seine Worte. Ist aber jemand schon von Anfang an ein Tor und verharrt darin, also wenn er bei all seinem Denken und Urteilen davon ausgeht, es ist kein Gott, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und wenn einer sagt, im Anfang ist nicht Gott, sondern im Anfang war die Materie ist ewig. Und wenn er sagt, der Schöpfer aller Dinge ist Kraft plus Zeit plus Zufall, Energie plus Zeit plus Zufall, sind die drei Götter.
Der Werkstoff ist die ewige Materie, ist auch eine Art Gott, also eine göttliche Viererband ist hier beieinander. Und ist verantwortlich für alle Erscheinungen in dieser Welt der Erscheinungen. Also wenn man davon ausgeht, dann ist des Unsinns und der Torheit kein Maß. Wirklich nicht abzusehen. Dann kommt es genau so heraus, wie hier Salomo sagt, der Anfang der Worte ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Und das, was auch in den Naturwissenschaften heute von einer größer werdenden Mehrheit gelehrt wird, es ist bei Licht betrachtet und ruhig angesehen, es ist Torheit, schlimmer Unsinn. Und es kann nicht anders sein, wenn man in seinem Denken und Urteilen und darum auch in seinem Reden davon ausgeht, es sei kein Gott, es sei kein Schöpfer. Und an diesem schlimmen Unsinn, das ist ein schlimmer Unsinn, daran ändern auch die vielen Worte nichts. Vers 14, der Tor macht viele Worte. Und man muss dann sehr viele Worte machen, um diese Torheit zu kaschieren. Dass niemand merkt, dass es sehr weise und intelligent und klug tönt. Dabei ist das Ganze ein gigantischer Unfug. Man muss viele Worte machen. Der Tor macht viele Worte. Und dann sagt Salomo hier, und doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer wird es ihm kundtun? Ja, wir wissen ja über unsere Zukunft wirklich nicht Bescheid, was aus uns werden wird und aus uns werden soll. Wir wissen auch über den Anfang nicht Bescheid. Und weiß einer nicht einmal, was der Weg zur Stadt ist, Vers 15, dann ist er ja wirklich ein Tor. Die Mühe des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht einmal nach der Stadt zu gehen weiß. Es ist nichts als Ermüdung des Leibes. All diese Versuche, den Schöpfer und die Schöpfung wegzuerklären, ist nichts als Ermüdung des Leibes. Diese Mühe macht den Toren nur müde, den Toren, der nicht einmal nach der Stadt zu gehen weiß. Nun, wenn jemand zu dumm ist, um den Weg nach Köln zu finden, auch wenn man ihm eine Landkarte in die Hand gibt und alle Erklärungen gibt, und einfach zu dumm ist, ja, dann haben wir keinen großen Respekt vor seiner Klugheit, meine ich. Weiß nicht einmal den Weg zur Stadt. Der Tor weiß nicht einmal den Weg zur Stadt, zur himmlischen Stadt. Er weiß ja gar nicht, was das Ziel des Menschen ist. Er weiß gar nicht, wozu Gott den Menschen erschaffen hat. Er weiß gar nicht, was unsere Bestimmung ist. Und macht so viele Worte, redet so viel, so groß und so breit. Wir haben wirklich keinen Anlass, sein Reden und seine Worte und sein Gebaren uns davon imponieren zu lassen. Er ist ein Tor. Was fürchten wir ihn dann? Nein, wir wollen Gott fürchten und durch Gottesfurcht weise werden. Dann Kapitel 10, die Verse 16 bis 20. Das ist der Abschnitt Ehe, gute und schlechte Regierung. Gute und schlechte Regierung, Kapitel 10, die Verse 16 bis 20. Wehe dir Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am Morgen schmausen. Glücklich du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, als Männer und nicht als Schwelger. Durch Faulenzen senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Um sich zu belustigen hält man Mahlzeiten, und Wein erheitert das Leben und das Geld gewährt alles. Auch in deinen Gedanken fluche dem König nicht. Und in deinen Schlafgemächern fluche nicht dem Reichen, denn das Gevögel des Himmels möchte die Stimme entführen und das Geflügelte das Wort anzeigen. In diesem Abschnitt wird über das Glück oder Unglück guter oder schlechter Regentschaft gesprochen. Und es wird uns auch hier gezeigt, wie sich der Weise darin verhält. Regierungen kommen und gehen, gute Regierungen, schlechte Regierungen, wie verhält sich der Weise dabei. Es wird aber auch das Merkmal guter und schlechter Regierung genannt und auch die Folgen davon. Die Folge schlechter Regierung, Vers 18, Verfall. Eine Folge schlechter Regierung. Durch Faulenzen senkt sich das Gebälk. Durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Das Staatshaus. Und dann erfahren wir, was ein Hauptmerkmal schlechter Regierung ist. Im Vers 19. Die Fürsten sind mehr dem Genuss als der Pflicht ergeben. Um sich zu belustigen, hat man Mahlzeiten. Und Wein erheitert das Leben. Geld gewährt alles. Das sind schlechte Regenten, die ihren Posten und ihre Möglichkeiten dazu verwenden, um ihren Genuss zu frönen. Mehr dem Genuss als der Pflicht ergeben. Und dann redet Salomo davon, wie wir versucht sind, wenn wir das sehen, das sieht man ja, das merkt man ja ziemlich bald, wie eine Regierung ist, ihre Merkmale. Und dann ist man versucht, auf die Torheit der Regenten auch mit Torheit zu antworten. Und genau davor warnt der letzte Vers des Abschnittes. Also schauen wir uns diese Verse etwas näher an. Wehe dir Land, dessen König ein Knabe ist. Ein Knabe als Regent ist eine Plage für ein Land. Eine Plage. Es ist ein Zeichen göttlichen Missfallens, wenn solche regieren, die von Natur nicht dazu gesetzt sind. Knaben sind nicht dazu gesetzt, zu regieren. Die Jugend ist nicht berufen, zu regieren. Es ist ein Zeichen göttlichen Gerichts. Lass uns Jesaja 3 aufschlagen. Jesaja 3, der Vers 4. Ich werde Jünglinge zu ihren Fürsten machen und Buben sollen über sie herrschen. Und dann im Vers 12, mein Volk, seine Bedrücker sind Buben und Frauen herrschen über dasselbe. Also Jesaja 3, Verse 4 und 12. Also wehe dir Land, dessen König ein Knabe ist. Und dennoch ist es Gott, der solche zu Fürsten macht. Er macht immer wieder solche zu Fürsten, die ihrer Natur nach gar nicht dazu berufen sind oder auch die ihren Fähigkeiten, ihrer Begabungen nach gar nicht dazu berufen wären. Aber Gott macht solche zu Fürsten als Ausdruck seines Zornes. Wir lesen davon in Daniel Kapitel 4, Vers 17. Daniel 4, Vers 17. Wo es um die Erniedrigung Nebukadnezars geht, den Gott erniedrigen muss. Und dann steht so, durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache, auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht, und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Niedrige Menschen. Menschen von niedrigem Charakter, Sklavenseelen. Und wenn Sklavenseelen zu Herrschern werden, dann ist es eine furchtbare Sache. Wenn ein Lenin und ein Stalin und ein Adolf Hitler zu Herrschern werden. Das ist ein Gericht. Oder ein Gaddafi oder ein Khomeini. Es ist ein Gericht Gottes, wenn solche niedrigen, bösen Menschen zu Herrschern werden. Salomo spricht davon im Buch der Sprüche, Sprüche 30, Verse 21 bis 23. Unter dreien erzittert die Erde, unter vieren kann sie es nicht aushalten, und einem Knecht, wenn er König wird. Wenn ein Knecht König wird, wenn ein Knabe König wird, wenn jemand also am Morgen seines Lebens das ist, was er noch nicht sein sollte. Und nachher lesen wir im Vers 17, glücklich du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist, also der auch die Natur und die Gaben und die Würde und den Charakter eines Königs hat. Glücklich du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit speisen. Das sind solche, die auch zur rechten Zeit, nicht in der Frühe des Tages, schon schwelgen. Glücklich ist es, wenn das Land, wenn die vom König mit Amt und Vollmacht ausgestatteten Fürsten ihre Macht nicht gebrauchen, um zu schwelgen, das heißt, um ihren Lüsten zu dienen, sondern die zur rechten Zeit und im rechten Maß speisen als Männer und nicht als Schwelger. Wenn die Beamten aber ihren und die Fürsten ihren Dienst nicht tun, wird das Gebälk des Staates morsch. Die Balken senken sich und das ganze Gemeinwesen leidet. Und wenn die königlichen Beamten das Geld, das sie bekommen, verwenden, um sich zu belustigen, Vers 19. Die königlichen Beamten werden ja von der königlichen Kasse bezahlt, aber sicher nicht bezahlt, um sich damit zu belustigen. Ja, es ist so, das Geld gewährt alles. Aber die, die dieses Geld hergeben, das Volk, der Steuerzahler, der sein redlich verdientes Geld abgibt, er wird es den Prassern verdenken. Natürlich wird er es tun. Und Gott wird sie an seinem Tag richten. Und weil der Weise das weiß, dass Gott sie an seinem Tag richten wird, ist es nicht seine Sache, ihm zu fluchen. Vers 20. Auch in deinen Gedanken fluche dem König nicht und fluche auch nicht den Fürsten nicht. Auch wenn es böse ist, was diese tun, wenn du aber mit Bösem vergilst, also mit bösen Gedanken, bösen Worten und bösen Taten, auch wenn du Bösem damit vergilst, ist es immer noch böse, was du tust. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Römer 12, 17. Und Römer 12, 21. Darum wird der Weise, wie er wohl die Sünden des Königs und seiner Beamten sieht, diesen nicht fluchen, auch nicht in Gedanken. Wir denken ja manchmal, es genügt, wenn wir den Mund halten, aber in unserem Inneren zürnen und toben. Hört ja niemand. Ja, unsere Gedanken, die sind in Gottes Ohren genauso laut wie unsere Worte. Und wenn wir uns erzürnen, dann werden wir nur sündigen, denn eines Mannes Zorn wirbt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1, Vers 20. Ja, der Weise wartet auf Gottes Tag, anerkennt, dass Gott auch solche Regierungen und Regenten eingesetzt hat und beugt sich unter dieses Joch. Bedenken wir, was Gott in den Tagen Jeremias auftrug. Jeremia 25. Er legt das Joch Jeremias allen Nationen auf. Nein, es ist nicht Kapitel 25. Kapitel 27 ist es, Jeremia 27. Im Anfang der Regierung Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dieses Wort zu Jeremia von Seiten des Herrn also. So sprach der Herr zu mir, mache dir Band und Jochstäbe und lege sie um deinen Hals und sende sie an den König von Edom und an den König von Moab und an den König der Kinder Ammon und an den König von Tyrus und an den König von Zidon durch die Boten, welche nach Jerusalem zu Zedekia, dem König von Juda, gekommen sind. Dann lesen wir den Vers 5. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm und gebe sie, wem es mich gut dünkt. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen. Und seinem Sohn und seinem Sohnessohn, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist und viele Völker und große Könige ihn dienstbar machen. Und es wird geschehen, die Nation und das Königreich, welche ihm, Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen und ihren Hals unter das Joch des Königs von Babel nicht geben wollen, selbige Nation, spricht der Herr, werde ich heimsuchen. Von Gott verhängt, verfügt, im Zorn, im Gericht, musste auch Juda und der König von Juda sich diesem Joch beugen. Und dass er es nicht tat, war ihm Sünde und führte nur zu vermehrtem Gericht. Oder eine Stelle aus Hesekiel 17, Vers 13. Da geht es auch um den König von Babel. Ich lese von Vers 12 an. Wisst ihr nicht, was das ist? Sprich, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sich und hat sie zu sich nach Babel geführt und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes hat er aber mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre, von Gott verfügt. Und dann steht im Vers 19, Vers 18, da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, diesen Eid, den man in Jerusalem geschworen hat, einen treuen Eid auf Nebukadnezar. Ja, wir werden dir gehorchen. Da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben und tat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Darum so spricht der Herr Jahweh. Also, so wahr ich lebe, wenn ich meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm nicht auf seinen Kopf bringe. Also da wird es ganz deutlich, dass wir auch einen solchen, den Gott im Gericht und im Zorn über uns setzt, alles einen von Gott eingesetzten Herrscher zu akzeptieren haben. Nun, das heißt nicht, dass wir ihn mal im gehorchen können. Und das sehen wir an Daniel. Daniel hat nicht alles getan, was Nebukadnezar befahl. Und die Freunde Daniels haben nicht alles getan, was der König Nebukadnezar befahl. Also Dinge befahl, die Gott verboten hat, haben sie das nicht getan. Aber sie haben sich unter dieses Joch gebeugt, anerkannt. Gott hat dieses eiserne Joch auf uns gelegt, unserer Sünden wegen. Und darum lehnen wir uns nicht dagegen auf. Ja, wir kämen jetzt zum Kapitel 11, zu den Versen 1 bis 6. Aber es bleiben nur noch wenige Minuten und so machen wir doch hier Schluss an dieser Stelle und sparen uns das Kapitel 11 und 12 für morgen auf.